Liebe Geschwister, ich möchte mit euch heute Morgen ein paar Gedanken anschauen, die in den Kapiteln 14 bis 16 im Johannesevangelium stehen. Und zwar in besonderer Weise das, was der Herr Jesus über den Heiligen Geist in diesen Kapiteln sagt. Es ist der letzte Abend, bevor der Herr Jesus dann gekreuzigt wird. Und im Johannesevangelium lesen wir von diesen ausführlichen Unterweisungen, die der Herr den Jüngern an diesem Abend noch gegeben hat. Die Stimmung war bedrückt, denn der Herr kündigt den Jüngern an, dass er sie verlassen wird. Und das hat Bestürzung und Traurigkeit unter ihnen ausgelöst. Er beginnt Johannes 14 mit den Worten: Euer Herz werde nicht bestürzt. Und er wusste, dass sie bestürzt sein würden, wegen dem, was er ihnen jetzt sagen wird. Denn er sagt ihnen: Ich gehe hin, ich gehe weg. Kapitel 14: Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt, denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Das Einzige, was sie von diesen Worten aufgenommen haben und was sie erschüttert hat, war dieses: Ich gehe hin, ich verlasse euch jetzt. Und Thomas offenbart dann durch seine Frage: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg wissen, dass sie das wirklich erschüttert hat. Und so sagt er ihnen auch in Kapitel 16 noch einmal, Kapitel 16, Vers 5: Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Der Herr wusste sehr wohl, dass das für die Jünger ein erschütternder Gedanke war, ein bestürzender, ein trauriger Gedanke. Und wir können das nachvollziehen. Sie waren, man sagt, 3 Jahre mit ihm unterwegs gewesen und hatten ihn erlebt als den Sohn Gottes, als den verheißenen Messias für Israel. Und der Gedanke, dass er sie jetzt verlassen würde, der war bestürzend, traurig, erschütternd. Aber der Herr lehrt sie zugleich, dass er sie nicht allein lassen wird, sondern dass er einen Stellvertreter an seiner Stelle senden werde, auf dass er bei ihnen sei in alle Ewigkeit. Und das ist der Heilige Geist, der in diesen Kapiteln 4-mal Parakletos im Griechischen, Sachwalter, wie er in der Elberfelder Übersetzung genannt wird, vom Herrn Jesus als solchen benannt wird. An anderen Stellen, wie wir wissen, mit Heiliger Geist, Geist Gottes, der ewige Geist, der Geist Jesu. Aber hier in diesen 3 Kapiteln, 14, 15, 16, ganz besonders der Parakletos, der Sachwalter. Die Übersetzung ist nicht so einfach, offensichtlich. Der Ausdruck Parakletos wird in anderen Übersetzungen mit Tröster, Berater, Helfer, Beistand oder auch Anwalt und Fürsprecher. Einmal wird dieser Ausdruck dann noch im 1. Johannesbrief verwendet. Dort wird er eher als Anwalt oder Fürsprecher übersetzt. Es gibt eine deutsche Übersetzung, da haben sich die Übersetzer gesagt, nachdem das so schwierig ist, diesen Ausdruck zu übersetzen, lassen wir einfach Parakletos stehen. Kann man ja auch machen, dass man einfach den griechischen Namen nimmt. Und ich möchte mit euch ein paar Gedanken anschauen, die der Herr Jesus über den Sachwalter, den Parakletos, gesagt hat. Wir haben gesungen: Näher zu dir. Und wir alle wünschen uns, dass der Herr Jesus heute und nicht morgen kommt, dass wir endlich bei ihm sein mögen. Aber der Herr Jesus hat dafür gesorgt, dass wir nicht nur durch das Wort, sondern durch das Wort und den Geist ausgerüstet sind, um auch in der Zeit, wo er verherrlicht im Himmel ist und wir noch auf der Erde, nahe bei ihm sein können. Kurze Klammerbemerkung, als ich jetzt vor einigen Wochen, Ende Februar, in der Dominikanischen Republik und in Haiti war, war das auch unser Thema, der Heilige Geist, weil wir nun endlich in Kreolisch die Emmauskurse 11 und 12 übersetzt haben, und der Kurs Nummer 11 ist gerade der Kurs über den Heiligen Geist, der Kurs Nummer 12 ist der Kurs über die Gemeinde. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt auch in Kreolisch für die Haitianer, die eben nicht so gut Französisch können oder gar nicht die Gelegenheit hatten, es zu lernen, auch in Kreolisch diese Kurse machen können, zumindest bis zum 12. Kurs. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass sie eine gute Belehrung über den Heiligen Geist bekommen, denn aus ihrem animistischen Hintergrund, also Animismus ist Naturreligion, Geisterglaube, wenn sie sich bekehren, dann haben sie oft so diese Schablone im Kopf, der Heilige Geist natürlich, er ist jetzt der Geist, der von Gott kommt, aber sie übertragen die Vorstellung der Geisterwelt aus dem animistischen Glauben in den christlichen Glauben und haben dann diese Vorstellung, sie müssten jetzt den Heiligen Geist herbeirufen, herbeitrommeln, irgendwelche Rituale vollziehen, dass der Heilige Geist gnädigerweise kommt und ihnen dann die Segnungen bringt, die sie von ihm erwarten. Und das ist eine zutiefst heidnische Vorstellung, dass man Geister, dass man Dämonen manipuliert und beeinflusst. Und der Heilige Geist ist absolut nicht oder entspricht absolut nicht dieser Vorstellung. Allein schon deshalb, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Das ist für die neutestamentlichen Gläubigen eine ganz klare Belehrung des Neuen Testamentes, der Heilige Geist, der in uns wohnt, mit dem wir versiegelt worden sind. Wie das im Alten Testament war, ist nicht ganz einfach zu sagen. Fakt ist, dass der Heilige Geist über Gläubige im Alten Testament kam, wenn sie für eine besondere Aufgabe von Gott bestimmt waren, wie ein Saulus, ein Gideon, ein Simson. Aber man hat den Eindruck, dass er dann auch wieder von ihnen wich und wir nicht genau sagen können, wie die Gläubigen im Alten Testament den Heiligen Geist erleben durften. Fakt ist, dass wir wissen dürfen, er wohnt in uns. Aber wir müssen uns eine klare Vorstellung davon machen, was das bedeutet, dass er in uns wohnt. Und wir müssen also nicht, wenn wir einen Gottesdienst, ein Zusammenkommen beginnen, erstmal den Heiligen Geist rufen, wie man das eben auch leider erlebt in Gemeinden, die aus einem animistischen Hintergrund kommen, dann hört man oft, dass ein Lied gesungen wird, wo der Heilige Geist angerufen wird, dass er doch kommen möge. Nein, so ist das nicht gemeint. Der Herr Jesus sagt also in Verbindung mit seinem Fortgang, dass er diesen Parakletos, den Tröster, senden werde. Bevor wir in Kapitel 16 einen längeren Abschnitt lesen, kurz zwei einzelne Stellen in den vorhergehenden Kapiteln. Kapitel 14, Vers 16. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachwalter, eben Parakletos, geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Einen anderen, damit wird deutlich, anstelle von dem Herrn Jesus. Der Herr Jesus geht, ein anderer kommt. Und in der ganzen theologischen Frage, ob der Heilige Geist nur eine Kraft ist oder ob er wirklich eine Person ist, ist das eigentlich eine ganz klare Antwort. Einer, der den Herrn Jesus stellvertretend vertritt, kann nicht einfach nur eine Kraft sein. Er muss eine Person sein und er muss Gott sein, sonst könnte er nicht den Herrn Jesus vertreten oder anstelle des Herrn Jesus kommen. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und er ist Gott, genauso wie der Vater und der Sohn Gott sind. Vers 26 in Kapitel 14. Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das werden wir gleich in Kapitel 16 noch einmal sehen. Und vorauslaufend auch noch in Kapitel 15, Vers 26. Wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Habt ihr gemerkt? In Kapitel 14, Vers 17 und 26 ist es der Vater, der sendet. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachwalter geben. Der Sachwalter aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen. Und in Vers 26 von Kapitel 15, wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde. Wer ist der Sendende? Der Vater oder der Sohn? Beide. Der Vater und der Sohn senden. Der Vater sendet im Namen des Sohnes. Man kann also nie den Vater gegen den Sohn oder den Sohn gegen den Vater ausspielen. Ich traf vor einiger Zeit sogenannte messianische Juden, die aber in Bezug auf die Dreieinigkeit keine klare Sicht hatten. Und sie betonen immer, dass der wahre Gott eigentlich nur der Vater ist und der Sohn nicht auf gleicher Ebene Gott ist. Und das ist natürlich falsch. Und in diesen Kapiteln hier wird das so deutlich gelehrt, dass sowohl der Vater wie auch der Sohn und eben dann der, der anstelle des Sohnes kommt, dass wir bei allen dreien von Gott sprechen müssen. Das wird hier sehr, sehr deutlich. Und dann noch einmal Johannes 16, wollen wir jetzt lesen ab Vers 7. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wir wollen lesen bis einschließlich Vers 15. Johannes 16, nun ab Vers 8 bis 15. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gericht aber, weil ich zum Vater hingehe und ihr mich nicht mehr seht, von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst ausreden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen empfängt und euch verkündigen wird. Wir haben schon gelesen, dass der Heilige Geist sie an alles erinnern wird, alles lehren und alles erinnern wird, was ich euch gesagt habe. Kapitel 14, 26 haben wir gesehen. Und dass er von dem Herrn Jesus zeugen wird. 15, 26. Der Geist der Wahrheit, der vor dem Vater ausgeht, wird von mir zeugen. Und hier wird das noch einmal aufgegriffen mit einem Zusatz noch. Wir finden insbesondere drei Verben in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, drei Verben. Er überführt, das ist neu, die Welt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Dann Vers 13, 16, 13, Geist der Wahrheit wird euch in die ganze Wahrheit leiten und das Kommende verkünden. Also in Wahrheit, insbesondere auch dann in prophetische Wahrheit. Und drittens, Vers 14, er wird mich verherrlichen. Vielleicht können wir uns die drei Verben merken. Überführen, leiten, verherrlichen. Das sind drei Aufgaben, drei Rollen, drei Dienste, die der Heilige Geist ausführt. Und bevor wir von den besonderen Gaben, die der Heilige Geist gibt, sprechen müssen, das werden wir heute nicht tun, müssen wir uns im Klaren darüber sein, wofür er grundsätzlich der ganzen Gemeinde gegeben ist und auch der Welt. Und das lehren uns diese drei Verben: überführen, leiten und verherrlichen. Darauf wollen wir den Schwerpunkt legen. Zunächst die Frage, was bedeutet es, dass, wenn der Heilige Geist gekommen ist, er die Welt überführen wird von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Der Herr Jesus gibt selber die Erklärung dafür. Dafür sind wir dankbar, denn es wäre für uns vielleicht nicht ganz einfach gewesen, ohne die Erklärungen von den Versen 9 bis 11 zu verstehen, was er damit meint. Aber so ist es verständlich. Der Heilige Geist zeugt mit denen, die das Evangelium verkündigen, die das Wort Gottes verkündigen, mit ihnen, so heißt es auch in der Apostelgeschichte, und er bewirkt Überführung bei denen, die das Evangelium hören. Und Überführung hier deutlich gesagt von Sünde. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. In Johannes 3, Vers 18 wird das tiefste Wesen der Sünde darin beschrieben, Johannes 3, Vers 18, wer an den Sohn Gottes glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. In dem Moment, wo jemand das Evangelium hört, oder es vielleicht auch mehrmals hört, und sich weigert, an den Sohn Gottes zu glauben, ist das der Grund seines Gerichtes. Und dann wird er natürlich auch, weil er keine Vergebung bekommen hat durch den Sohn Gottes, durch den Glauben an ihn, für alle seine Sünden gerichtet werden. Und das müssen die Menschen verstehen, wenn sie das Evangelium hören, dass Jesus Christus die einzige Möglichkeit ist, um Sündenvergebung zu bekommen. Das ist die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Und es ist in vielen Bekehrungsgeschichten immer wieder der entscheidende Punkt, der zur Bekehrung führt, dass Menschen verstehen, es geht um Jesus Christus. Ihn brauche ich zur Vergebung meiner Sünden. Ich habe vor einiger Zeit ein ergreifendes Zeugnis gehört von einem älteren Mann, Peter Heberle heißt er. Ich weiß nicht, ob er noch lebt, er war schon relativ alt, er war schon in Rente, als er sich bekehrt hat. Und seine Geschichte war ganz kurz gefasst die, dass er als junger Mann sehr reich wurde durch Immobiliengeschäfte und er hat in Saus und Braus gelebt, mehrere Jahre, und dann im fortschreitenden Alter ließ er sich immer mehr hinreißen zu unlauteren Geschäften und dann ist das aufgeflogen und das Ende vom Lied war, dass er vor Gericht kam und 5 Jahre ins Gefängnis musste. Das war kurz vor seiner Rente. Er hat ganz viel von seinem Geld dadurch verloren. Und als er so im Gefängnis saß, meinte er, die Einsamkeit in der Gefängniszelle wäre furchtbar gewesen. Und sein ganzes Leben und der Scherbenhaufen seines ganzen Lebens stand vor ihm. Und er hat einen Schluss gefasst, nämlich sich das Leben zu nehmen. Er wollte aber vor seinem Selbstmord noch einmal seinen Sohn und seinen Enkel sehen. Und der Sohn und der 4-jährige Enkel besuchen ihn im Gefängnis und dann sagt der Peter Heberle zur Gefängnisleitung: Erlauben Sie, dass mein Enkel ein paar Stifte bekommt und einen Block Papier, dass er ein bisschen malen kann, während ich mit meinem Sohn unterhalte? Dann sagt die Gefängnisleitung: Ja, aber nur ein Blatt und einen Kugelschreiber. Dann sitzt der vierjährige Enkel da an seinem Tisch und kritzelt irgendetwas, während sich der Großvater mit dem Sohn unterhält. Am Ende des Gesprächs geht der Großvater zu dem Enkel und guckt sich an, was er gemalt hat. Und es waren ungeordnete Linien, ein Durcheinander, eben wie kleine Kinder so malen. Aber inmitten diesem Durcheinander war ein schwarzer Punkt ganz bewusst ausgemalt. Und dann sagt der Opa zu dem kleinen Jungen: Was bedeutet dieser schwarze Punkt und die ganzen ungeordneten Linien darum herum? Was hast du dir dabei gedacht? Dann sagt der kleine Junge: Diese ganzen Linien, das ist das Leben von Opa, das so durcheinander geraten ist. Aber der Punkt ist das Samenkorn, aus dem neues Leben entsteht. Unglaublich, oder? Und Peter Häberle sagt, als er das gehört hat, das Samenkorn, aus dem neues Leben kommt, wusste er sofort, damit ist Jesus Christus gemeint. Er war, wie man so sagt, ein Kirchenchrist, ohne großes Interesse für den Glauben aufgewachsen, aber das Prinzip Himmel und Hölle kannte er und Jesus als Retter. Und in dem Moment ergreift ihn der Heilige Geist, überführt ihn, dass die einzige Lösung für seine Sünden nicht der Selbstmord ist, sondern Jesus Christus. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Er überführt Menschen, die in der Welt sind, davon, dass sie gerichtet werden, wenn sie nicht an den Sohn Gottes glauben, für ihre Sünden bezahlen werden, aber dass er die Rettung ist. Und er sagt: Ich bin in meine Gefängniszelle zurückgekehrt, kein Gedanke mehr an Selbstmord. Ich war voller Freude und die Zelle war voller Licht, im übertragenen Sinn gesprochen. Und dann sitzt er seine Gefängnisstrafe ab, kommt raus als Christ und darf dann noch seinen Lebensabend mit seiner Frau in bescheidenen Umständen, aber sie hatten noch genug Geld, um ganz normal zu leben, darf er dann seinen Lebensabend verbringen. Also die Welt überführen, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gericht, weil ich zum Vater hingehe und ihr mich nicht mehr seht. Und damit ist seine Himmelfahrt gemeint. Was hat das mit Gerechtigkeit zu tun? Die Auferstehung und die Himmelfahrt des Herrn Jesus sind der Beweis von Gott dafür, dass sein Sohn gerecht war. Und wegen seiner Gerechtigkeit konnte er nicht im Tode gehalten werden. Und nachdem er für die Sünden bezahlt hatte, stellvertretend, ist er um seiner Gerechtigkeit willen aus dem Tode auferweckt worden und in den Himmel gefahren. Die Himmelfahrt Jesu zeugt von seiner Gerechtigkeit, aber jetzt auch von der Gerechtigkeit, die er als Herrscher im Himmel ausüben wird und damit in Verbindung das Gericht über den Fürsten dieser Welt. Von Gerechtigkeit, weil ich zum Vater hingehe und ihr mich nicht mehr seht, und von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und das gehört auch zum Evangelium. Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben, er ist der Retter, er ist der Gerechte, der den Tod überwunden hat und in den Himmel gefahren ist und zur Rechten Gottes sitzt, und jetzt ist ihm das ganze Gericht übergeben. Und das sagt Paulus auch in der Evangeliumsverkündigung auf dem Areopag in Apostelgeschichte 17, sagt er: Gott hat einen Beweis dafür gegeben, durch die Auferstehung des Herrn Jesus, dass er die ganze Welt durch ihn richten wird. So sagt Paulus das auf dem Areopag den Philosophen: Das ganze Gericht ist dem Sohn übergeben, und Gott hat einen Beweis dafür gegeben, dass er ihm das Gericht übergeben hat, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat und ihn in den Himmel aufgenommen hat. Und wenn der Fürst dieser Welt gerichtet wird, ja, dann werden alle, die eben nicht an den Sohn Gottes geglaubt haben, sondern dem Teufel nachgefolgt sind, werden mit ihm gerichtet werden. Matthäus 25 sagt uns ja, dass der Feuersee für den Teufel und für seine Engel bestimmt ist. Zunächst einmal nicht für Menschen, aber für alle, die eben nicht sich überführen lassen von Sünde, Gerechtigkeit und von Gericht, sie werden dann auch das Schicksal des Teufels teilen müssen im Feuersee. Das ist also die Rolle des Heiligen Geistes in Verbindung mit dem Evangelium. Und das muss uns eigentlich froh machen und uns ermutigen, vom Evangelium zu zeugen. Ich bin oft versucht zu denken, es bringt ja eh nichts. Die Leute sind verstockt und verhärtet und sie glauben sowieso nicht. Aber dann müssen wir uns sagen, wir haben den Heiligen Geist. Er begleitet uns gewissermaßen. Wenn wir den Namen Jesu erwähnen, und sei es vielleicht noch so bildhaft wie der kleine Junge auf diesem Blatt Papier, wenn der Name Jesu fällt, dann benutzt der Heilige Geist das, um das Werk in den Herzen zu tun, zu dem er gesandt ist, um zu überführen. Und ein Bruder sagte einmal, wenn du auch nur ein paar Minuten Zeit hast, vielleicht über deinen Glauben irgendetwas weiter zu sagen, sag den Namen Jesu, irgendwie bau ihn ein. Und der Heilige Geist wird den Namen des Herrn Jesus benutzen, um dem Zuhörer, dem Ungläubigen, um zu ihm zu reden und um ihn zu überführen. Ob das Überführen dann zum Glauben führt oder ob derjenige sich verhärtet, das steht nicht in unserer Macht. Aber es ist der Dienst und die Rolle des Heiligen Geistes, die Welt zu überführen. Und das macht uns froh, denn wir sind nicht alleine mit dieser Aufgabe, das Evangelium weiterzusagen. Aber dann kommt das Wirken des Heiligen Geistes ab Vers 12, dass er führt in die Wahrheit hinein. Ihr könnt es jetzt nicht tragen, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Überführen, zweites Verb, leiten. Er leitet in die ganze Wahrheit hinein. Oft werden wir gefragt, ja, wie weißt du denn, dass das Neue Testament von Gott inspiriert ist? Das ist so eine Behauptung, wo viele Ungläubige sagen, ja, kann jeder sagen. Aber in dem Moment, wo wir verstanden haben, was die Rolle des Heiligen Geistes ist, ist das für uns überhaupt kein Problem mehr. Der Herr Jesus sagt ja in der Bergpredigt in Kapitel 5 vom Matthäusevangelium, dass nicht ein Strichlein und ein Jota des Gesetzes hinfallen wird, bis alles erfüllt sein wird. Und mit vielen anderen Aussagen bestätigt der Herr Jesus das ganze Evangelium hindurch die göttliche Autorität des Alten Testamentes, die Inspiration des Alten Testamentes. Der Herr Jesus als Mensch hat das in so deutlicher Weise gesagt und klar gemacht, dass das ganze Alte Testament von Gott inspiriert ist, dass wir eigentlich uns nur auf ihn berufen müssen. Und dann haben wir Frieden. Natürlich gibt es viele weitere Beweise, insbesondere erfüllte Prophetie etc. Aber wenn wir einfach auf den Herrn Jesus schauen und sagen, ich will mich an ihm als Vorbild orientieren, dann haben wir überhaupt kein Problem, das Alte Testament als von Gott inspiriert zu betrachten. Aber im Neuen Testament ist es dann genau gleich. Weil hier hat der Herr Jesus ja gesagt, ich werde den Heiligen Geist senden und ihr werdet zum Evangelisieren nicht allein sein, aber auch zum Niederschreiben des Neuen Testamentes werdet ihr nicht allein sein, sagt er den Jüngern hier. Und er verspricht ihnen, dass er sie durch den Sachwalter in die ganze Wahrheit führen wird. Ja, glauben wir nicht, dass der Herr Jesus fähig war? Dass der Heilige Geist nicht fähig war, darüber zu wachen? Natürlich ist das geschriebene Wort des Neuen Testamentes genauso von Menschen niedergeschrieben worden. Und Menschen haben den Auftrag bekommen, es zu bewahren, es zu ordnen, es zu erhalten. Und gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass es Gottes Werk ist. Und dass der Heilige Geist darüber gewacht hat, dass die Schreiber der neutestamentlichen Bücher genauso von ihm geführt wurden wie im Alten Testament und dass dann auch die Auswahl der neutestamentlichen Bücher von dem Herrn Jesus durch den Heiligen Geist überwacht und gelenkt worden ist. 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17, müssen wir gar nicht aufschlagen, alle Schrift ist von Gott inspiriert, eingehaucht. Alle Schrift heißt natürlich nicht alles, was die Menschen hier geschrieben haben, sondern das, was Gott als Schrift von ihm, als göttlich legitimierte Schriftzeugen bestätigt. Und das ist ein wunderbarer Dienst des Heiligen Geistes. Also wenn wir den nicht hätten, wären wir genauso verloren, dass er uns dieses Wort gegeben hat. Jetzt kann man natürlich sagen, strikt ausgelegt heißt dieser Vers 13, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten und das Kommende wird er euch verkündigen, dass der Herr Jesus, wie ich es eben gesagt habe, die Jünger in der Niederschrift des Neuen Testamentes angeleitet hat, geführt hat. Aber in der weiteren Anwendung erleben auch wir das und haben das erlebt, dass der Moment, wo wir überzeugt waren, dass die Bibel das Wort Gottes ist, wir einen ganz anderen Zugang zu diesem Wort bekommen haben. Also ich kann mich noch so gut erinnern, ich bin jetzt 60 Jahre alt, schon 61, und ich habe mich vor etwa 40 Jahren bekehrt. Und ich bin auch so wie Peter Häberle christlich aufgewachsen und hatte auch eine Vorstellung von der Bibel, war auch in der evangelischen Landeskirche, in der Sonntagsschule und im Konfirmandenunterricht gewesen. Aber ich hatte mich immer so ein bisschen über die Bibel gestellt, so wie es uns halt beigebracht wurde am Gymnasium und im Religionsunterricht. Man muss die Bibel lesen als ein Geschichtsbuch und man muss das beurteilen und das eine muss man ablehnen, weil es ja zu alt und zu überholt ist. Und ich habe mich über das Wort Gottes gestellt. Aber als ich überführt wurde von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, wurde ich auch davon überführt, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Das hat bei mir eine gewisse Zeit gedauert, aber in dem Moment, wo ich verstanden habe, die ganze Bibel ist Wort Gottes, da habe ich mich unter sie gestellt. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal zum Beispiel die ersten drei Bücher Mose gelesen habe, da war ich noch nicht gläubig. Da habe ich mich zwar interessiert für den Glauben, aber ich war noch nicht gläubig. Und ich habe sowohl von den ersten drei Büchern Mose, wie auch besonders von den Briefen, von den abstrakten Formulierungen in den Briefen, habe ich so viel wie gar nichts verstanden. Und heute wundere ich mich, dass ich so wenig verstanden habe. Aber nachdem ich den Heiligen Geist bekommen hatte, durch die Bekehrung, hat sich vor meinen geistlichen Augen eine völlig neue Welt entfaltet, weil ich jetzt den Heiligen Geist hatte, der mich in die Wahrheit eingeführt hat. Und natürlich auch durch die Gemeinschaft am Leib Christi, ich durch die anderen Brüder und Schwestern einen Zugang zum Wort Gottes bekam, den ich vorher nicht hatte. Also so kann man sagen, dass der Heilige Geist, der in alle Wahrheit leitet, natürlich auch seinen Dienst an dir und an mir tut, wenn wir das Wort Gottes lesen. Nicht indem wir neues Wort Gottes niederschreiben, das ist den Jüngern ja vorbehalten gewesen und denen, die von Gott dazu auserwählt waren. Aber wir werden auch in die ganze Wahrheit geleitet, indem wir das Wort Gottes verstehen dürfen durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Und wir merken, das ist ein Wirken des Geistes, das wirklich in uns ist. Dass wir nicht herbeibeten müssen oder gar herbeitrommeln müssen oder irgendetwas unternehmen müssen an Ritualen, damit der Heilige Geist kommt und diese Dinge vollbringt, sondern er ist in uns und er wird mit uns sein. Das hat der Herr Jesus den Jüngern eben ganz klar gesagt. Und dann eigentlich der schönste von den drei Punkten, überführen, leiten, als dritter Punkt verherrlichen. Er wird mich verherrlichen. Vers 14, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen empfängt und euch verkündigen wird. Der Judas, nicht der Iskariot, sondern der andere Judas, der auch Thaddäus oder Lebbäus genannt wird, der redet nur einmal im ganzen Neuen Testament und genau in diesen drei Kapiteln, von denen wir heute hören, und zwar in Kapitel 14, da sagt dieser Judas, stellt eine ganz interessante Frage, Vers 22, Johannes 14, Vers 22, Judas, nicht der Iskariot, spricht zu Jesus, Herr, was ist geschehen, dass du dich selbst uns offenbaren willst und nicht der Welt? Das war diese Frage, die Jünger beschäftigte. Ja, jetzt will er also zu uns kommen, aber die Welt wird ihn nicht mehr sehen und wird nichts mehr von ihm mitkriegen. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Also wir können tatsächlich sagen, dass indem der Heilige Geist in uns wohnt, wenn wir im Gehorsam leben, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das ist ein gewaltiges Wort. Dass der Vater und der Sohn zu uns kommen und Wohnung bei uns machen. Und ich glaube, anhand des ganzen Zusammenhangs müssen wir schließen, ja, das geschieht durch den Heiligen Geist. Aber das redet von dieser tiefen Gemeinschaft, die wir jetzt haben dürfen mit dem Vater und dem Sohn. Und das ist doch etwas ganz Gewaltiges. Wir sind noch nicht im Himmel, aber der Himmel ist in uns. Und wir dürfen mit dem Himmel im Herzen durch diese finstere Welt gehen, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und jetzt zurück zu unserem dritten Punkt, nach Überführen, Leiten, Verherrlichen, wieder Johannes 16, Vers 14, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird empfangen, euch verkündigen, alles, was der Vater hat, ist mein, darum sage ich, dass er von dem Meinen empfängt und euch verkündigen wird. Also was der Heilige Geist jetzt in uns tut, er redet von dem Sohn und von dem Vater. Und er nimmt von dem, was dem Sohn und dem Vater gehört, und er teilt es uns mit. Und bei alledem ist der Heilige Geist zurückhaltend und bescheiden wie eine Taube. Es geht also nicht darum, dass wir zum Heiligen Geist beten und den Heiligen Geist rufen und sagen, Geist, komm in mich, Geist, erfülle mich. Geist, gib mir Gefühle der Freude, der Hoffnung. Nein, es geht darum, dass wir durch den Heiligen Geist und durch das Wort auf den Vater und auf den Sohn schauen. Und damit ist eigentlich auch die Frage, ob wir zum Heiligen Geist beten dürfen oder sollen, beantwortet. Man kann ja logische Schlüsse versuchen zu ziehen und in einem gewissen Sinn machen wir das auch, wenn wir theologische Gedanken spinnen, aber wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir nicht unsere menschliche Logik der Bibel überstülpen. Man könnte von der menschlichen Logik her sagen, ja, der Heilige Geist ist Gott und wenn er Gott ist, dann beten wir auch zu ihm. Aber ich würde dagegen halten, ganz einfältig, was der Herr Jesus selber und was die Apostel nie getan haben und was sie auch nicht gelehrt haben, warum sollten wir das tun? Der Herr Jesus hat nie zum Heiligen Geist gebetet. Zeigt mir eine Stelle, wo Jesus zum Heiligen Geist betet. Er tut es nicht. Und das Gleiche bei den Aposteln. Und der Herr Jesus und die Apostel haben auch nicht gelehrt, dass wir zum Heiligen Geist beten sollen. Also es wäre ein eigenmächtiger, logischer Schluss, den wir aus irgendwelchen Schriftstellen ziehen würden. Aber ich sage mir einfach, wenn es um die Dreieinigkeit geht, dann sollten wir mit großer Ehrfurcht und wirklich mit einer Disziplin, die sich ganz der Schrift unterordnet, mit Einfalt verhalten und einfach dem Vorbild des Herrn Jesus und der Apostel folgen. Und sowohl bei der Praxis von dem Herrn Jesus und den Aposteln, wie auch bei ihrer Lehre, sehen wir, dass der Heilige Geist, der in uns wohnt, uns auf den Vater und auf den Sohn hinlenkt, aber nicht auf sich selber. Nicht sich selber verherrlicht, sondern er wird mich verherrlichen, sagt der Herr Jesus. Ja, und dann denken wir, aber dann ist der Heilige Geist doch irgendwie minderwertig, wenn er nur auf den Vater und den Sohn zielt und sie verherrlicht. Und das ist wieder eine fleischliche Vorstellung, dass wir denken, es könnte irgendwie eine Rivalität, eine Konkurrenz in der Dreieinigkeit bestehen. Völlig abwegige Gedanke. Und dass, so wie der Sohn sich dem Vater untergeordnet hat, jetzt der Heilige Geist auch sich diesem göttlichen Plan unterordnet und uns zum Vater und zum Sohn lenkt, dass das ein Dienst ist, den er tut und dass Dienst, sowohl Unterordnung wie auch Dienst, doch vor Gott niemals etwas Minderwertiges ist, das dürfen wir als Gläubige doch auch verstehen. Wenn es die Aufgabe des Herrn Jesus war, zu dienen und sein Leben zu geben, dann war das doch nichts Minderwertiges. Dann war das doch etwas ganz Großes. Und so dürfen wir als Christen ja auch verstehen, wenn wir dienen, ist es etwas ganz Großes, was wir tun dürfen. Wenn wir im Namen Gottes, Jesus Christus, dienen dürfen, dann ist das etwas Großes. Und ganz egal, wie dann dein Dienst aussieht, ob das der einer Hausfrau und Mutter ist zu Hause oder eines Fabrikarbeiters, der auch seinen Dienst als Arbeitnehmer im Namen Jesu tut, wie wir alles im Namen Jesu tun sollen, dann sind wir doch erfüllt mit Freude, weil wir dienen dürfen. Unser Lohn ist, dass wir dürfen, hat ein Vater zu seinen Kindern sehr oft gesagt. Ich habe versucht, das zu übernehmen, aber das Menschenherz reagiert irgendwie allergisch auf das Wort dienen. Ja? Kinder auch. Es ist wie eingeimpft in sie durch ihre sündige Natur. Und wir müssen aufpassen, dass wir diesen Minderwertigkeitsgedanken im Dienen nicht auf die Bibel übertragen. Dienen ist in Augen Gottes etwas ganz Großes. Und so ist der Heilige Geist auch nichts Minderwertiges im Rahmen der Dreieinigkeit, wenn er als Diener unterwegs ist und im Dienst, den er tut, den Vater und den Sohn verherrlicht. Wir sehen das, denke ich, schön illustriert an der Geschichte von Eliezer, der auszieht, um für den Sohn Abrahams, für den Isaak, eine Braut zu finden. 1. Mose 24, sehr umfangreiches Kapitel. Er zieht aus, wahrscheinlich ist es der Eliezer, er wird in Kapitel 24 nicht mit Namen benannt, aber in Kapitel 15 sagt Abraham, dass Eliezer von Damaskus der hausgeborene Diener ist. Wahrscheinlich war er es, der ausgezogen ist. Und dann findet er die Rebekka durch das Tränken der Kamele, das Zeichen, das er selber bestimmt hatte. Und dann wird er in das Haus Betuels und Labans eingeladen. Und dann fängt er nicht an, von sich selber zu erzählen, sondern was tut er? 1. Mose 24, Vers 35. Er sprach: Ich bin Abrahams Knecht und der Herr hat meinen Herrn sehr gesegnet, sodass er groß geworden ist und er hat ihm Kleinvieh gegeben und Rinder und Silber und Gold und Knechte und Mägde und Kamele und Esel. Und Sarah, die Frau meines Herrn, hat meinem Herrn einen Sohn geboren, nachdem sie alt geworden war. Und mein Herr hat ihm alles gegeben, was er hatte. Wunderbar, oder? Er redet vom Reichtum Abrahams. Im übertragenen Sinn, der Heilige Geist redet vom Reichtum des Vaters und dass der Vater dem Sohn alles übergeben hat. Der Sohn ist der Erbe aller Dinge. So wie der Knecht Abrahams nur von dem Reichtum und der Herrlichkeit von Abraham und Isaak redet, redet auch der Heilige Geist nicht von sich selber, sondern von der Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes. Das ist sein Dienst. Verherrlichen heißt, einen anderen groß machen, seine Tugenden beschreiben, ihn hervorheben, auf ihn den Lichtstrahl lenken. Wenn man von Frankfurt nach Köln auf der A3 fährt, dann kommt man an Montabaur vorbei. Zur Linken sieht man diese Stadt und nachts sieht man von der A3 aus wunderbar das Schloss Montabaur, wie es beleuchtet wird. Und ich wette, dass von 1000 Autofahrern, die nachts auf dieses Schloss schauen und staunen über die Schönheit dieses Schlosses, vielleicht nur einer oder zwei ab und zu an die Stärke der Scheinwerfer denkt. Vielleicht ein Physiker oder einer, der was versteht vom Fach, der denkt, wow, das sind starke Scheinwerfer. Aber die meisten, die schauen nur das Schloss an und denken überhaupt nicht an die Scheinwerfer. Und das ist ja auch das Ziel. Ein Scheinwerfer ist ja nicht da, damit man ihn selber anschaut, sondern damit man den Gegenstand anschaut, den er beleuchtet. Und so können wir sagen, der Heilige Geist ist wie ein Scheinwerfer auf Christus. Er will überhaupt nicht den Schein auf sich selber lenken, sondern von sich weg auf den Herrn Jesus. Wir müssen also nicht den Heiligen Geist anrufen. Wir müssen nicht zum Heiligen Geist beten. Wir müssen nicht über den Heiligen Geist nachdenken im Sinne der eben Anbetung und Verherrlichung seines Namens, seiner Person, sondern wir dürfen wissen, der Heilige Geist will wie eine Taube bescheiden und zurückhaltend uns auf den Herrn Jesus und den Vater hinweisen. Die Taube, durch die der Heilige Geist ja dargestellt wird bei der Taufe des Herrn Jesus, in allen vier Evangelien wird von diesem Moment gesprochen, wie die Taube auf den Herrn Jesus herabkommt, oder besser gesagt der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube, ist interessanterweise der einzige Vogel, der im Alten Testament als Opfergabe erlaubt war. Allein die Taube durfte als Vogel dargebracht werden. Taube oder Toteltaube. Und wenn man sich die Taube vor Augen führt, dann ist das schon ein interessanter Vogel. Er singt nicht besonders, wie die Nachtigall zum Beispiel. Also ich glaube nicht, dass manche Menschen schon je über den wunderbaren Gesang der Taube gestaunt haben. Sie ist auch ein Vogel, vor dem kein Mensch sich zu fürchten braucht und auch kein Tier. Also nicht ein Raubvogel wie ein Adler mit Schnabel und Krallen auf Jagd und Schlagen von Beute ausgelegt. Es ist auch kein besonders schöner Vogel, die Taube. Kein prächtiges Gefieder wie ein Papagei oder gar ein Pfau. Ein bescheidener Vogel, ein ruhiger Vogel, ein zurückhaltender. Und doch hat er diese Qualität, dass er sehr treu ist, dieser Vogel. Die Taube kehrt immer zu ihrem Schlag zurück, wird deshalb ja auch als Brieftaube verwendet. Und ich bin gespannt, wusste nicht, dass Alexander vom Stein in seinen Ausführungen über die Tiere der Bibel schon das Buch über die Vögel herausgegeben hat, werden wir das sofort besorgen, der Werner hat mich darauf hingewiesen. Ich bin sehr gespannt, was Alexander vom Stein sonst noch über die Taube zu sagen hat. Aber als Bild auf den Heiligen Geist trifft das genau das, was wir heute gesehen haben. Sie ist zurückhaltend, aber sie ist sehr klar und eindeutig, wenn es um das Zuhause geht, zu dem wir alle zurückkehren sollen. Sie wird zurückkehren, wenn sie die Gemeinde entrücken wird, sie wird zurückkehren in den Himmel, die Taube, der Heilige Geist, und wird uns mitnehmen. Und alles, was sie tut, ist uns auf den Herrn Jesus und auf den Vater hinweisen. Ja, das sind die drei Rollen, die der Heilige Geist grundsätzlich ausfüllt: die Welt überführen, uns in alle Wahrheit leiten, den Sohn verherrlichen. Und in diesem Rahmen lernen wir dann auch viele weitere Wahrheiten über den Heiligen Geist, auch in den Briefen der Apostel. Da will ich jetzt nicht mehr näher drauf eingehen. Aber wenn wir an diesen Belehrungen des Johannesevangeliums festhalten, wenn wir nur das schon verstanden haben, dann sind wir überaus dankbar für diesen Stellvertreter, für diesen Parakletos, den der Herr Jesus uns gelassen hat, durch den der Vater und der Sohn in uns Wohnung nehmen, indem unsere Herzen zum Wort hingeführt werden, wir das Wort verstehen und durch das Wort den Vater und den Sohn erkennen und in der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn durch diese Welt gehen dürfen. Ein unbeschreiblicher Schatz. Also, dass der Herr Jesus uns den Heiligen Geist gegeben hat, dass er in uns wohnt, das ist ein Geschenk, das wir gar nicht ermessen. Weil die Taube so bescheiden ist, weil sie so unscheinbar ist, nehmen wir das oft gar nicht bewusst wahr. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir den Heiligen Geist haben. Und wenn er uns auf den Herrn Jesus hinweist, dass wir dann auch darauf eingehen und merken, es ist das Wirken des Heiligen Geistes und dass wir das auch in Verbindung mit dem Wort Gottes immer wieder tun, nämlich den Herrn Jesus suchen in der Schrift, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, und uns bei allem Lesen und Studieren der Bibel immer wieder fragen, was lerne ich über den Herrn Jesus, wenn wir die Bibel lernen, erlesen, dann wissen wir, wir stehen im Sinne und im Wirken des Heiligen Geistes bei unserem Bibellesen.